Liebe Gemeinde, es geht heute Morgen um die Gnade Gottes, die überschwängliche Gnade Gottes und im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu. Dass das so zusammenhängt, ist mir gerade in dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes deutlich geworden, wie sehr stark Gnade und die Auferstehung Jesu zusammenhängen, ein Resultat sind, einander bedingen. Und die Auferstehung ist eines der schönsten Ausdrücke Gottes für seinen Sohn, der für uns gestorben ist und auch für uns, die wir tot waren, um seine Liebe und seine Gnade zu begreifen. Die Auferstehung ist wirklich passiert. Sie ist historisch, nicht nur geschichtlich. Und viele Quellen für die historischen Tatsachen in der damaligen Zeit beruhen auf 2 bis 3 Zeugen. Es gab damals auch schon Geschichtsschreiber, die über die Siege eines Cäsars berichtet haben. Und man spürt ab und zu, dass derjenige, über den geschrieben wird, auch derjenige war, der das bezahlt hat. Denn die Zahlen wurden immer etwas beschönigt. Nach oben und wenn notwendig war, wenn Verluste zu erzählen waren, nach unten, sodass jedenfalls derjenige, über den berichtet wurde, Cäsar, ne, der Gallische Krieg, dann immer in einem besseren Licht dastand. Ganz anders im Neuen Testament haben wir nicht diese Übertreibungen und wir haben auch manchmal bestimmte Berichte, wo wir sagen, ja, ist das derselbe Bericht? Können wir auch gerade bei der Auferstehung, in den verschiedenen Evangelien, merken wir plötzlich, dass einer ein bisschen mehr berichtet, der andere weniger. Und das ist nicht unbedingt, das ist nicht ein Grund zu sagen, die sind dann nicht historisch. Im Gegenteil. Weil sie nicht geklettert sind, weil sie nicht beschönigt wurden, sind sie umso vertrauensvoller. Heute Morgen auf der Fahrt hin, gut, wir sind schon früher losgefahren, weil wir haben eine Umleitung, das war schon ganz klar. Aber dann plötzlich sahen wir Polizei, Blaulicht und allem Pipapo. Und da ist dann jemand in den Graben gefahren. Sah nicht so aus, als wäre noch ein zweiter Wagen damit dann betroffen worden. Jedenfalls, es war erstmal eine Sperrung. Und es standen viele Leute drumherum. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, so, man muss ja jetzt einen Bericht verfassen. Einmal verfasst der Polizist einen Bericht, was er gesehen hat, was er wahrgenommen hat, was er aufgenommen hat, wie die Autos standen, wie das Auto stand. Dann kann die Person selbst, die den Wagen gefahren hat, auch einen Bericht schreiben. Zufällig war auch jemand von der Versicherung da und der hat dann auch diese Sache beobachtet und sah sogar den Unfall. Und noch ein Unbeteiligter, der gerade dann auch anwesend war, aber nicht beteiligt, berichtet auch dann der Polizei, was er gesehen hat. Und dann ist es gar keine Frage, dass die Berichte etwas unterschiedlich werden. Ja, derjenige, der gefahren hat, berichtet so, dass ihn am wenigsten Schuld trifft. Der Versicherer möchte am liebsten nicht zahlen und sieht die Sache auch sehr einseitig. Der Polizist meint, er wäre noch objektiv, aber am Schluss haben wir doch 4 Berichte. Aber alles so ein bisschen aus ihrer Warte. Und weil eben Matthäus und Markus ein ganz anderes Klientel an Adressaten hatten, sind auch die unterschiedlichen Berichterstattungen zu erklären. Matthäus schrieb für die Juden und brauchte die jüdische Gepflogenheiten und Rituale nicht zu erklären. Markus schrieb für die Heiden, für die Nichtjuden. Er hat dann auch alles genau erklärt, wenn etwas Jüdisches vorkam, damit die das dann auch verstanden haben. Von daher sind manche Berichte der Auferstehung, die für uns etwas widersprüchlich in Anführungszeichen sind, sehr zu verstehen, weil der Adressat auch ein anderer ist. Die leibliche Auferstehung Jesu Christi ist der Garant für unsere Auferstehung. Und das ist wichtig. Und es ist sind keine Gedanken, die man als junge Gemeinde bekommen hat, das man als sogenanntes Kerygma, als Predigt versteht, wo man dann einfach sagt, ja, geschichtlich ist die Auferstehung passiert, aber nicht historisch. Die Auferstehung Jesu Christi ist historisch passiert, weil Gott das so in seinem Wort uns berichtet hat. Und weil wir durch die Erfahrung, die wir mit Gott machen, dies bestätigt bekommen. Und weil Gottes Wort sagt, diese Auferstehung ist ein Geschenk Gottes durch seine Gnade an uns. Und weil Jesus auferstanden ist, haben wir auch die Garantie, mit ihm aufzuerstehen. Auferstehung und Gnade gehören ganz eng miteinander. Gott ist allmächtig. Gott hat uns Menschen geschaffen. Es ist manchmal schwer zu begreifen. Ein Freund von mir, der wurde mal von seinem Sohn überrascht, wie er mit einer Frage, die sagte, Papa, aus was ist der Mensch eigentlich gemacht worden? Wie ist er entstanden? Da sagte er, Missionsleiter eines Missionswerkes, der Fackelträger, ja, Gott hat ihn aus Staub gemacht. Ah ja. Tage später kommt der Sohn wieder und sagt, Papa, und wenn der Mensch jetzt stirbt, was wird aus ihm? Da sagt er, er verfällt zu Staub. Ah ja. Papa, der Staub unter meinem Bett, kommt er oder geht er? Gut, ein Junge stellt schon mal so sehr sachliche Fragen, aber in Wirklichkeit steht dahinter die Allmacht Gottes, der unser Leben in seiner Hand hat, der uns geschaffen hat und mit der uns verheißen hat, dass mit dem Tod, dem leiblichen Tod, nicht alles aus ist, sondern dass durch die Auferstehung wir gerade dann das Leben mit Gott erfahren dürfen. Es kommt darauf an, Gott zu erfahren, ihn zu erleben. In den Anfang der 60er Jahre im letzten Jahrhundert gab es eine größere Aktion in Wien, eine Evangelisation mit meinem Vater, und im Vorfeld haben dann Christen aus Deutschland in Wien zu dieser Evangelisation eingeladen. Das war die erste größere protestantische Veranstaltung nach der Reformation. Und die Stadthalle war angemietet. Und einer der Verteiler, ein Schweizer, Schweizer waren auch dabei, der ging durch die Straße der Botschaften. Und er kam dann in die Botschaft der Sowjetunion und wurde sogar beim Botschafter vorgelassen. Und lud ihn auch zur Evangelisation ein und sagt, wissen Sie was, unser Astronaut ist gerade in den Mond geflogen und hat sich da oben alles angeguckt und er hat keinen Gott gefunden. Darauf sagte der Schweizer, ein einfacher Mann, er hätte ja nur einmal die Tür aufgemacht von dem Raumschiff, dann wäre Gott sofort begegnet. Das hat zwar den Botschafter jetzt nicht zur Evangelisation gebracht, aber vielleicht zum Nachdenken. Aber wichtig ist eigentlich, dass Gott allmächtig ist, dass er die Macht hat, uns zu schaffen, unser Schöpfer ist. Und er hat auch die Macht, uns Schuld und Sünde zu vergeben und Menschen aufzuwecken vom Tode zum Leben und das ewige Leben zu schenken. Ich lese noch einmal unseren Text aus Epheser 2. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete dann auch auszuführen. Der Grundgedanke ist, dass der Vater, dass Gott selbst, alles vorbereitet hat. Und durch die Auferstehung Jesu haben wir einen Platz im Himmel. Und im zweiten Kapitel geht es Paulus um die Gnade Gottes, die für Juden und Nichtjuden gleichermaßen gilt. Und das macht er eigentlich auch deutlich, eben an den verschiedenen Bereichen der Auferstehung und seiner Gnade. Was ist Gnade? Vielleicht können wir mal das erste Bild zeigen. Was ist Gnade? Was ist keine Gnade? Und was hat das mit dem allmächtigen Gott zu tun? Das möchte ich uns mal kurz ein paar Bildern zeigen. Wir zeigen das nächste Mal. Ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist. Richter gnadenlos. Ronald Hill. Ist dann in Politik gegangen, ist ganz gescheitert. Aber er war bekannt als das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich ist. Vor Gnade. Er war gnadenlos und so nannte man ihn auch. Dann gibt es noch weitere Aspekte, wo die Gnade vorkommt. Ja, ich muss dazu sagen, wir können für Bayern auch andere Regionen unseres Landes einsetzen. Ja, das gibt es auch. Und das ist auch natürlich eine falsche Darstellung der Gnade, vor allem auch dem Missbrauch der Gnade Gottes dann letzten Endes. Aber das gehört alles auch mit zu dem Thema. Aber vor 500 Jahren, nicht ganz 500 Jahren, hat sich auch schon mal jemand Gedanken gemacht über die Gnade Gottes. Und das sehen wir in dem nächsten Bild. Und das war Lukas Cranach. Lukas Cranach war der Ältere, war der Hofmaler Martin Luthers. Und diese beiden Bilder haben die Überschrift Gesetz und Evangelium. Und er hat es 1535 gemalt. Und er beschreibt auf der linken Seite von euch, beschreibt er, oder durch sein Gemälde, dass der Tod und der Teufel nach unserer Seele jagen, dass unsere Schuld und unsere Sünde uns von Gott getrennt hat. Und auf der rechten Seite von euch aus sehen wir einfach das geöffnete Grab, die Auferstehung Jesu Christi. Jesus selbst mit einem Speer, der den Drachen, den Teufel tötet. Und das Lamm Gottes, das unsere Schuld und Sünde getragen hat darunter. Und was man wahrscheinlich nicht so erkennen kann, im Original aber schon, ist der Sünder, der auf der linken Seite steht und von der Seite Jesu aus seiner Seitenwunde geht ein Blutstrahl auf diesen Sünder. Gereinigt, gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi. Lukas Cranach war völlig überzeugt von dem Evangelium, was Luther gepredigt hat. Das Cranach-Haus kann man auch in Wittenberg heute noch besichtigen. Und er hat einfach damals als Künstler das übertragen wollen, damit alle Menschen das Evangelium verstehen. Und die Auferstehung gehört dazu. Und dann war er sich noch nicht immer sicher, dass die Leute ihn auch verstanden haben, was er gemalt hat. Und deswegen hat er die Bibelstellen an den Rand des Bildes immer geschrieben, die dazu passen, damit man nachlesen kann, damit man ganz gewiss sein kann. Das ist kein Hirngespinst, das ist nicht irgendeine Einbildung eines Einzelnen, sondern es steht im Gottes Wort, dass es so ist, dass eben wir durch Jesus Christus eben Zugang zum Vater haben, Gemeinschaft haben und auferweckt werden. Und das ist die Gnade Gottes. Wir machen jetzt noch eins weiter. Das ist mal so ein Pausenbild. Jetzt kommt der Text, den haben wir schon zweimal gelesen, brauchen wir nicht nochmal lesen. Und dann die Gliederung. Das erste ist unser Zustand, das ist der Tod. Denn in Römer 6, Vers 23 schreibt Paulus schon, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und es ist die Gnade Gottes, dass dieser Satz weitergeht. So heißt es auch zum Beispiel in Epheser 2, Vers 4, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Güte, Erbarmen gehören mit dazu. Und der Satz in Römer 6, Vers 23, der geht einfach weiter. Aber das Geschenk, das Gott in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist das Erbarmen Gottes, das mit seiner Liebe und seiner Gnade eben zusammenhängt. Und Gnade und Barmherzigkeit ist ein wohltuendes Geschwisterpaar. Es gehört mit zu den Begriffen, die zu den Bündnissen Gottes gehören. Und in Jesus Christus hat Gott den letzten großen Bund geschlossen zwischen uns und ihm. Ein Bund, der besagt, dass wenn wir an Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, Gott uns gnädig ist und uns die eigene Auferstehung schenkt. Trotzdem hat das Geschenk der Gnade seinen Preis. Auch wenn das Geschenk kostenlos ist oder ohne Bedingungen, so muss doch jemand dafür bezahlen. Denn auch der Sohn des Menschen, so heißt es in Markus 10, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Gnade ist umsonst, aber sie hat einen Preis. Und ohne dieses Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus hätte es nie dieses Angebot der Gnade gegeben. Christus konnte Gnade nur um den Preis seines Lebens eben auch geben. Gnade ist eine Zuwendung, die ich nicht verdient habe, die ich nicht erwarten kann, die ich mir nicht erarbeiten kann. Zur Zeit der Königin Esther, können wir in dem Buch Esther im Alten Testament nachlesen, war es so, dass auch ein König gnädig sein musste. Es war nicht erlaubt, einfach zum König zu kommen und vor ihn zu treten. Man musste gerufen werden. Aber weil das Volk Israel bedroht war im Buch Esther, ist sie zum König gegangen, ohne gerufen zu sein. Und wenn man das tut, dann muss der König einem das Zepter entgegenhalten, um gnädig zu sein, zu sagen, du darfst am Leben bleiben. Und er zeigte ihr das Zepter. Gottes Gnade ist weitaus größer. Es entspringt aus seiner Liebe zu uns heraus. Er ist unser Schöpfer. Und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und sein Handeln ist die Auferweckung. Und die Auferstehung Jesu ist neben seinem Sterben am Kreuz die zentrale Botschaft Gottes an uns Menschen. Wenn man sie wegnimmt, fällt alles zusammen, weil es einfach bedeutungslos ist. Und in Vers 6 heißt es, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Zusammen. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, weil wir an ihn glauben. Und mir ist das heute nochmal ganz wichtig geworden. Wir sind mit Christus auferweckt. Deswegen heißt es ja auch, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir das ewige Leben auch dann haben. Das ist eine Zusicherung. Und haben spricht eigentlich von einem gegenwärtigen Besitz. Und wir haben die Auferstehung schon in uns, aber noch nicht vollendet, weil wir Jesus in uns haben. Man kann es mit einer Versicherung vergleichen. Wenn sie endet, wird das Geld ausgezahlt und wenn man vorher stirbt, dann sofort. Aber die Versicherung Gottes, der Auferstehung, ist nicht abhängig von dem Zinsniveau, das zurzeit gerade eben herrscht. Seine Verheißung ist gegeben ohne Bedingungen. Wir sind auferweckt mit ihm und das ist seine Gnade. Er hat uns einen Platz im Himmel reserviert. Wenn wir so unsere Urlaubskataloge anschauen, so planen, wo wir unseren nächsten Urlaub verbringen, dann suchen wir immer so nach den himmlischen Orten und Urlaubsplätzen. Für Frischverliebte ist der Himmel, der siebte Himmel, der richtige Platz. Himmlisch, das verbinden wir eigentlich immer mit etwas Angenehmem, mit Ruhe, mit Genuss, mit Stressfreiheit, mit Sicherheit und Frieden. Vielleicht auch nach einem Sieg bei der Weltmeisterschaft. Es könnte ein himmlischer Abend werden, aber auch nicht. Wir sehen uns anscheinend nach dem Himmel oder wenigstens nach etwas von dem Himmel. Aber Gott selbst sagt einfach, dass er uns einen Platz bereitet hat. Jesus sagt, ich gehe euch voraus und werde eine Wohnung für euch zurechtmachen, bereiten, Johannes 14, Vers 2. Und das hat alles der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus schon vorbereitet. Es liegt an uns, dem auch nachzukommen. Unsere Aufgabe, das ist der Glaube. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es jetzt nun, das Vorbereitete auch auszuführen. Und das hat mit dem Glauben zu tun und mit dem Gehorsam. Es ist alles vorbereitet. Ich muss nur einwilligen, indem ich zu Jesus sage, ich glaube an dich, ich will dir gehorchen, du sollst der Herr meines Lebens sein, ich liebe dich, Jesus. Der Glaube gehört auch zum Gehorsam. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk, das ich anzunehmen habe. Und daraus entwickelt sich ein Gehorsam seinem Wort gegenüber. Paulus hat den Judenchristen damals gesagt, ihr müsst dem Wort Gottes gehorsam sein. Und die Menschen, die an Gott glauben und eben keine Juden sind, mit aufnehmen in eure Gemeinschaft der Gemeinde. Auch die Unbeschnittenen. Und die jüdischen Christen haben das getan, weil sie gehorsam waren. Und das wurde uns zum Segen. Wenn Menschen Gott gehorsam sind, dann wird das für andere zum Segen. Ich glaube, ich war 16 Jahre alt, als ich bei einer Evangelisation mit meinem Vater in Lünen war. Und es stand ein großes Zelt, ein Chor hat gesungen. Alles war wunderbar. Und ich war auch dabei. Ich war in den Ferien. Und eines Tages kam mein Vater zu mir und sagte, Peter, möchtest du gerne mitarbeiten in der Evangelisation? Ihr müsst wissen, ich hatte da schon ungefähr so 3-4 Monate Gitarrenunterricht, Bassgitarre. Und ich dachte, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich darf den Chor begleiten. Ja, das hatte ich in Haigau schon mal ein bisschen probiert. Ne? Aber hier, bei so einem, das war eine kleinere Veranstaltung, aber hier jetzt eine ganz große Veranstaltung. Ich darf Bass spielen. Ja, sagte ich, Papa, gerne. Ja, sagte er, würdest du dir die Haare schneiden lassen? Ich sagte, bitte? Ja, sagte er, meine Mitarbeiter haben gesagt, Anton, du hast keine Vollmacht mehr, weil dein Sohn zu lange Haare hat. Das waren 2 Zentimeter über dem Ohr. Ja? Ich meine, heute machen wir uns keinen Kopf mehr, ne? Kurz und lang oder so. Aber ihr könnt, meine Frau kann das noch bezeugen, ich hatte mal so eine Matte gehabt bis hier unten. Heute geht das nicht mehr, aber ansonsten war das dann schon auch mal interessant. Ne? Nur ich habe gedacht, ich dürfte Bass spielen. Ne? War das so. Bin zum Friseur. Mir hat es nicht geschadet, die Haare sind nachgewachsen. Ich hatte sie nachher auch länger. Aber ich habe mich eigentlich gut gefühlt danach. Zuerst nicht, aber danach schon. Weil ich einfach da gehorsam war und einfach wusste, es geht um ein höheres Ziel. Der Mitarbeiter, der meinem Vater das dann gesagt hat, der hätte keine Vollmacht mehr, sein Sohn hatte nachher 40 Zentimeter Haarlänge. Aber das ist ein Nebenprodukt, das so einfach entsteht. Man muss einfach wissen, die Äußerlichkeiten haben nichts mit der Gnade Gottes zu tun. Aber unser Gehorsam hat was damit zu tun. Und unser Gehorsam wächst aus dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Unser Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Gott selbst gegenüber. Wir haben eine enorme Freiheit erhalten. Zumindest hier in Europa. Seit der Aufklärung. Wir haben keine Sklaverei im herkömmlichen Sinne, heute heißt sie anders irgendwie vielleicht, aber wir haben keine Sklaverei, wir dürfen das sagen, was wir denken in der Regel. Das war früher nicht so. Und manchmal frage ich mich, ob wir nicht dabei ganz vergessen haben, dass Gehorsam auch wichtig ist beim Zusammenleben, bei der Gemeinschaft mit Gott, bei der Gemeinschaft in der Familie, in der Gemeinde. Dass ich auch manchmal Dinge tun muss, wo ich sage, gefällt mir nicht, ist nicht mein Ding, will ich nicht. Aber aus dem Gehorsam heraus, aus dem Bewusstsein der Verantwortung Gott gegenüber und anderen Menschen und seinem Wort gegenüber, ist es ein Segen für uns alle. Wenn wir das nicht vergessen, dass es auch Glauben neben Vertrauen auch Gehorsam bedeutet. Auch Gehorsam gegenüber Entscheidungen, die der Staat trifft, die nicht richtig sind. Wo wir dann einfach sagen, da können wir nicht mit. Das können wir nicht mittragen. Und da kommt unser christliches Zeugnis einfach dann auch zum Tragen. Wichtig ist, dass das Geschenk Gottes der Gnade seine Auswirkungen in unserer Auferstehung hat. Und das gibt unserem Leben Ziel und Gewissheit und letztlich dann auch den Sinn für unser Leben. Amen.